Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 256. Endlich haben wir die ganzen acht alten, dummen, kleinen Bits da hinten weg und jetzt haben wir da vorne an neunter Stelle ein neues, schönes, sauberes, blitzeblankes Bit.
Wie lange? Eins.
Ja. Meinetwegen. Ja, was denn sonst? Ein Bit ist doch...
Das könnte auch was anderes sein.
Eine 2.
Also ja, wenn du dich darauf beziehst, ja,
oft, ja. Ein neuer Führer.
Ein neuer Führer, ja.
Muss ich das jetzt alles verstehen, was ihr da erzählt?
Ja, das ist ja schon ein bisschen kompliziert.
Ah, das denke ich mir auch, ja. Gut. Also ich werde nachher mal versuchen, es so weit runterzuschalten, dass ich dahinter
komme. Hör dir das mehrmals an und dann entscheidest du, ob du das verstanden hast.
Das habe ich jetzt schon entschieden. Wie lange hält denn dieses erste Bit, bevor es dann entthront wird? Wer weiß denn das? Übrigens, Heinz Schmitz ist auch bei uns im Studio. Ja.
Hallo, wunderschönen guten Tag.
Der muss es wissen.
65.000 Sendungen,
65.335
oder sowas. 65.000, das wären dann 16-Bit, oder? Wir haben jetzt das 9. Bit und das geht bis 511. Bei 512 kommt da...
Ja, noch eins. Ich war noch so mit meinem Führungsanspruch da.
Nee, 7-Bit, wir haben jetzt erst 8. 7-Bit sind jetzt 9 voll. Bit. Wir haben jetzt das 8. Ja. Und 512 ist das 9. Und 1024 ist das 10. Also, so ist
und
es.
65.535
ist 16.
16.
Mhm. Genau. Also, wir haben das 8. Bit zu begrüßen, was da vorne dran steht, und nicht das 9. Wir sind immer ein bisschen
unter Zeit. Ja, aber das ist das, was wir immer überbehalten.
Das ist das, ja. Jetzt. Also das 9., das ist das, was wir immer überbehalten.
Genau. Jetzt haben wir es auch weg.
Ich glaube, das muss man wirklich mehrfach anhören, oder?
Auf jeden Fall haben wir keine Nullnummer gemacht damit.
Nein, dieses Mal wirklich nicht. Wir werden über den oder das digitale Radiergummi sprechen.
Also das Gummi, das habe ich noch nie gehört.
Das Gummi?
Ja.
Das hast du noch nie gehört?
Nee, das Radiergummi?
Das hast du noch nie gehört. Wir werden einen Fachmann dazu befragen. Und
wir kann ja nur aus Stuttgart kommen.
Und wir werden etwas über Spam 2.0, soziale Netzwerke wie Facebook, als Spam-Schleuder sprechen. Mhm. Sag mal, wie verrückt muss man eigentlich sein? Entweder bin ich verrückt oder diese Finanzwelt, wenn die Facebook auf 50 Milliarden Dollar Wert taxieren, wobei es nur 200 Millionen pro Jahr an Gewinn abwirft.
Tja, das muss total verrückt sein, das so hoch zu jubeln.
Das hieße ja, dass ich, wenn der Gewinn konstant wäre, nach 250 Jahren den Preis wieder rein hätte. Also sowas Beklopptes habe ich wirklich noch nie gehört. Ja, ich weiß nicht, was die Banken da wieder für eine Geschichte machen.
Ja, die haben ja schon mal so Blasen fabriziert.
Ja, aber das...
Sind nicht bestraft worden dafür.
Aber die sind nicht die Einzigen, die Lottoscheine kaufen.
Echt? Du auch?
Nein.
Ich habe noch nie Lotto gespielt in meinem Leben.
Dann kannst du das ja nicht.
Nö.
Ja, musst du erstmal üben. Naja, gut. Also über diese Geschichte werden wir sprechen. Das andere war nur ein kleiner Ausrutscher, aber der musste raus. Und dann, denke ich, klären wir jetzt mal die Sache mit das Gummi. Oder?
Hallo, Peter.
Ja, hallo, das Gummi, ganz klar. Wobei der Duden lässt beides zu.
Wie?
Der Duden lässt der Radiergummi zu und der Duden lässt das Radiergummi zu. Ah, aber da das Gummi heißt, sage ich auch immer das Radiergummi.
Stuttgart, ja.
Wir reden ja auch jetzt über den Einsatz im Internet. Man sagt das Internet, also in dem Falle das Gummi.
Und nicht der Internet.
Genau.
Also das Gummi in das Internet.
Ja, weil Internet von Netz, das Netz, heißt ja nicht der Netz.
Also im Ruhrgebiet wäre es dann...
Das Netz, also das
Radiergummi. Das Internet.
Das Radiergummi für das Internet.
Also die Radiergummi in den Internet.
Die Radiergummi ist auch wieder richtig. Die Radiergummis.
Ja, in den Internet.
Ich merke, das ist eine Jubiläumssinn. Das kommt mir vor, als hätten alle gesoffen.
Leider nicht.
Nee, es ist noch zu
früh. Na gut, okay. Jetzt kommen wir mal zu einem digitalen Radiergummi, der sehr, sehr wichtig ist.
Ja, der ist wichtig und Verbraucherministerin Ilse Aigner hat auch so etwas vorgestellt. Allerdings hat sie doch sehr weitreichend damit gemeint, dass eben jetzt einfach das Problem der persönlichen Daten im Internet damit gelöst sei, weil es ein Verfallsdatum gäbe und nach diesem Verfallsdatum seien die Daten gelöscht. Und so stimmt es dummerweise eben nicht.
Aha. Aber was ist denn überhaupt? Wer will denn dieses Radiergummi da fabrizieren?
Sag doch das Gummi.
Dat Yummy, ja. Die Kölner sind doch schon besser.
Ja.
Dat Yummy.
Ja, dat, für das Yummy gibt es unterschiedliche Methoden.
Ja.
Also es ist auch gar nicht neu, die Entwicklung. Vor 5 Jahren schon die Fraunhofers so einen Ansatz an den Markt gebracht. Da ging es nämlich darum, dass digital unterschriebene Dokumente auf persönlichen digitalen Assistenten und auf Laptops eben gelöscht werden müssen, wenn die geklaut werden. Und da haben die sich überlegt, wie kriegen wir das denn hin, wenn so ein Laptop geklaut ist, dass dann tatsächlich so ein Dokument nicht mehr gelesen werden kann. Also wirklich gelöscht wurde es auch nicht. Oder beispielsweise an der Eidgenössischen Technischen Hochschule gab es vor einigen Jahren die Entwicklung, dass bestimmte Softwarepakete einfach nach einiger Zeit nicht mehr funktionieren. Auch das lief über ein Verfallsdatum. Und daraus hat sich auch eine ähnliche Technologie, wie die dann im Sommer 2010 der Michael Backes mit seinem Team an der Universität des Saarlandes entwickelt hat, hatten wir auch im Computerclub damals, hat sich auch in der Schweiz entwickelt. Die sind dann auch relativ rasch marktreif geworden. Die sind jetzt schon seit ungefähr gut 3-4 Monaten ziemlich bekannt in der Schweiz. Auch da ist einfach das Prinzip, ich verschlüssele die Dateien und hinterlege den Schlüssel auf einem anderen Server. Und die Auslieferung dieses Schlüssels, die ist eben mit einem Verfallsdatum verbunden. Mhm. Und wenn das Verfallsdatum überschritten ist, dann wird der Schlüssel nicht mehr ausgeliefert und dann kann eben die Datei auch nicht mehr entschlüsselt werden. Das ist im Prinzip die Lösung, die jetzt vorgestellt wurde, nur da darf man eigentlich gar nicht von einem digitalen Radiergummi sprechen, sondern vielmehr müsste man von einer Containerlösung sprechen und dieser Container lässt sich eben nach einer bestimmten Zeit nicht mehr öffnen. Und darin liegen dann auch schon ein paar Angriffsmöglichkeiten und Schwierigkeiten, über die Politik leider so ein bisschen schnell hinweggesehen hat und die sie auch nicht so gern diskutiert haben möchte.
Nämlich?
Naja, also beispielsweise eine Angriffsmöglichkeit liegt einfach darin, dass ich, bevor das Verfallsdatum tatsächlich erreicht ist, so eine Datei oder das kann ein Bild sein, ein Text sein, was auch immer, einfach kopieren kann und dann eben auf meinem Server liegen habe. Da hat auch, als er das entwickelt hat, der Michael Backes ganz klar gesagt, das können wir nie ausschließen, aus technischen Gründen nicht. Es gibt ja nie einen absoluten Schutz. Ich wollte einfach etwas entwickeln, so hat er damals gesagt, was dafür sorgt, dass Kinder, Jugendliche, die irgendwelche Bilder ins Netz stellen, sicher sein können, dass diese Bilder nach einiger Zeit dann eben nicht mehr entschlüsselt werden. Also da wird nichts gelöscht, sondern da wird einfach nur verhindert, dass entschlüsselt wird. Die Schlüssel selbst sind sicher, da hat Michael Backes recht. Und er hat auch recht, er hat ja diese Grenzen aufgezeigt, die dann von der Politik eben so ein bisschen verschwiegen wurden. Er hat eben auch recht, wenn er sagt, ich kann damit allerdings nicht verhindern, dass solange so eine Datei zugänglich ist, tatsächlich dann diese Dinge weiter verbreitet werden im Netz und eben auf diese Weise dann auch letztlich ich keine Kontrolle habe, wo überall mein Bild noch auftaucht.
Dieser Schlüssel, verschlüsselt der die Datei oder was geschieht damit? Habe ich in jedem Bild, in jedem Text, in jedem Musikstück dann einen solchen Schlüssel drin und ich muss von außen sagen, guck mal, ich habe hier den Schlüssel oder ich habe ein Schloss da drin und du bist das Schloss und jetzt guck mal, ob das passt oder wie soll das funktionieren?
Ja, es geht nur mit Dateien. Übrigens eine weitere Einschränkung. Viele Texte in sozialen Netzwerken sind ja nicht in Dateien gespeichert, sondern sind nur in einzelnen Datenfeldern gespeichert. Die können dann auch auf diese Weise nicht verschlüsselt werden. Das Ganze ist ein altes Modell aus dem digitalen Rechtemanagement, das hier einfach auf den Bereich Privatheit übertragen wurde. Und was man jetzt macht ist, man hat eine kleine Erweiterung, eine Software, ein sogenanntes Plugin eben in seinem Browser. Und diese Software verschlüsselt dann, wenn ich einen Text oder wenn ich eine als Datei oder wenn ich ein Bild eben ins Web hinaufladen möchte. Und auf den Webserver gespeichert wird dann eben diese verschlüsselte Datei und der Schlüssel wird auf einem anderen Server hinterlegt. Wenn nun jemand dieses Bild angucken möchte, dann muss sein Browser den Schlüssel anfordern, damit diese Datei entschlüsselt wird und das Bild dann angefordert werden kann. Und da haben die Entwickler aus Saarbrücken noch eine weitere Abfragemöglichkeit, noch eine weitere Sicherheitsabfrage davor gestellt, damit Suchmaschinen jetzt nicht einfach die ganzen verschlüsselten Dateien und die ganzen Schlüssel zusammensammeln können und dann wieder zusammenbringen, haben sie eben vor dieses Zusammenbringen von Schlüssel und verschlüsselter Datei, die dann entschlüsselt werden kann, noch eine kleine Capture-Abfrage gestellt. Das sind diese bunten Bildchen, bei denen man dann beantworten muss, wie viele rote Striche siehst du da oder siehst du ein Feuer auf dem Bild oder was ist 132 minus 3 plus 135, sodass Menschen solche Sachen, abgesehen von der Rechenaufgabe, da würde ich schon wieder kapitulieren müssen, diese Captures leicht lösen können. ja, ich habe da einen Taschenrechner, diese Captchas leicht lösen können, aber etwa diese 4 roten Striche, oder wenn es 3 sind, bis 3 zählen geht, ja, haben wir gerade gelernt, ne? Diese 3 roten Striche, die bekommt man dann noch hin, und da tun sich eben Suchmaschinen schwer. Nur das Problem ist, es gibt inzwischen bei einigen Captchas eben auch eine Möglichkeit, dass Suchmaschinen diese Capture-Abfragen umgehen können, und dann können sie eben allerdings mit sehr großem Aufwand, ob die Suchmaschinenbetreiber den treiben wollen, das kann man im Augenblick noch nicht sagen, aber dann könnten sie theoretisch auch wieder in einem gewissen Maße diese Schlüssel und die verschlüsselten Dateien zusammenbringen.
Peter, das hört sich ja alles ganz gut an, technisch, aber wir haben ja gelernt in den letzten paar Jahren, dass das Internet nichts vergisst und dass, wenn die Möglichkeit besteht, dass irgendjemand seine Datei einmal entschlüsselt und hat Absichten, die zu missbrauchen, wird er das sehr früh tun und es dann wieder unverschlüsselt ins Netz stellen. Und deswegen sind doch die Bestrebungen der Politiker an sich von vornherein ad absurdum geführt.
Ja, ich glaube, man muss da mehrere Aspekte unterscheiden. Also zum einen, so etwas anzubieten, halte ich nicht von vornherein für schlecht. Ich finde es bedenklich, dass damit sozusagen die Lösung aller Privatheitsprobleme tatsächlich propagiert wurde und gesagt wurde, jetzt haben wir endlich ein Verfallsdatum und damit werden dann mit einem digitalen Radiergummi Inhalte gelöscht, weil sie werden nicht gelöscht, sie bleiben weiterhin im Netz. Also das Internet vergisst überhaupt nichts, das bleibt nach wie vor ein gültiger Satz. Was eben passiert in den Bereichen, in denen eben nicht mit bösen Absichten gearbeitet wird, dass nach solch einem Verfallsdatum eben nicht mehr entschlüsselt werden kann. Das kann einen bestimmten Bereich abdecken, weil es tummeln sich ja im Internet nicht nur lauter Leute mit bösen Absichten oder Kriminelle. Was eben auch klar ist, und das haben aber die Entwickler in Saarbrücken auch immer ganz deutlich gesagt, dieses System hat Grenzen. Und eine Grenze ist zum Beispiel, wenn jemand böse will und wenn jemand tatsächlich auf diese Weise eine Datei sich anzeigen lässt, bevor das Verfallsdatum erreicht ist, kann er sie beliebig abspeichern. Er kann beispielsweise auch einen Screenshot machen, das kann man inzwischen automatisiert machen, den wieder in eine ganz andere Datei abspeichern, sodass tatsächlich ich keine Kontrolle mit diesem System habe, welche Dateien von mir wo im Internet liegen. Der zweite Punkt: das geht eben nur mit Dateien, das geht nicht mit Datenfeldern. Und der dritte Punkt: da muss man sich genau überlegen, wer soll denn die Server für diese Schlüssel betreiben. Denn wer die Server für diese Schlüssel betreibt, der bekommt natürlich ein unglaubliches Wissen, wer denn wann welche Schlüssel für welche Bilder abgerufen hat. Mit anderen Worten, was hat sich welcher Nutzer, welcher Server im Netz wann angeguckt?
Das muss natürlich dann die US-Regierung sein, die das betreibt. Und die bekommt ja wahrscheinlich dann auch den Generalschlüssel. Das weiß ja wohl mit drin, oder?
Ja gut, aber die chinesischen Hacker kennen ja die amerikanischen Server.
Ach so. Na gut. Also können wir die eigentlich öffentlich machen?
Klar.
Ja, Einschätzung, ganz klar. Es ist notwendig, dass Daten ein Verfallsdatum haben, wenn man es mal so ausdrücken will. Dass es möglich sein muss, dass man Daten wieder entfernt aus dem Netz. Aber ob das der richtige Weg ist, Peter, was meinst du?
Also ich halte es für einen ersten Schritt. Den sollte man nicht gleich verteufeln und sagen, hier wird doch nur völlig untauglich. Das, was beim digitalen Rechtemanagement schiefgelaufen ist, Klammer auf, ja stimmt, Klammer zu, auf die Sphäre der Privatheit übertragen. Sondern man sollte einfach mal gucken, wie weit man mit diesem ersten Schritt tatsächlich kommt. Das wird in einigen Fällen helfen können, wenngleich auch nicht in allen Fällen. Aber was man eben auch tun sollte, man sollte sehr klar die Grenzen dieses Systems aufzeigen und auch die Gefahren. Und die Grenzen liegen wirklich darin, ich kann auf diese Weise nicht verhindern, dass Dateien unverschlüsselt kopiert werden, wieder ins Netz gestellt werden, sich also unkontrolliert verbreitet. Und die Gefahr, wer immer einen solchen Server mit diesen Schlüsseln betreibt, bekommt einen wahnsinnigen Einblick in das, was Internetnutzer machen, sich anschauen, also welche Schlüssel zu welchen Bildern, zu welchen Dateien sie eben anfordern. Und das muss geregelt werden, damit hier nicht Profile, Nutzerprofile von Internetservern auf diese Weise erstellt werden können. Und da haben wir eigentlich noch keine Regelung und noch keinen ausreichenden Datenschutz, der hier greifen könnte.
Und selbst wenn wir solche Regelungen hätten und solche Regeln und solchen Datenschutz, würde das unsere Regierung auch nicht interessieren. Wenn ich mir das jetzt ansehe, dass da von WikiLeaks die Daten abgefragt werden von der US-Regierung bzw. von Virginia, dass dort eine Gruppe aufgebaut wurde, die nun herausfinden soll, wer mit WikiLeaks, bei Facebook sollen die abgefragt werden, wer mit WikiLeaks in Verbindung stand und dass die alles haben wollen, inklusive Kontonummern, die normal da nicht hinterlegt sind, es sei denn, du hättest etwas gespendet bei Facebook. Da fasse ich mir an den Kopf und sage, gut, digitaler Radiergummi unbedingt notwendig, für uns, für die Nutzer, für die Firmen, für alle. Aber in dieser Konsequenz, dass dann Regelungen aufgestellt werden, die möglicherweise von jeder Regierungsmacht umgangen werden kann, muss ich sagen, nee, das ist doch nur Verarsche.
Naja, wir haben es hier mit einem ganz uralten Problem der Politik zu tun. Es ist auch in diesem Fall einfach nicht zu Ende gedacht. Und die Grenzen des Systems und die Risiken wurden eben nicht ausreichend diskutiert, sondern da war eine Lösung. Und weil diese Lösung gerade als Lösung etwas versprach, hat man diesen Lösungsansatz einfach ausgeweitet. Das ist typisch Politik, aber genau von dieser Art der Politik müssen wir wegkommen.
Das sehe ich auch so. Ja, etwas, was überhaupt nicht zum Thema passte, diese Art Politik, Stuttgart 21, Geißler, mehr Bürgerbeteiligung, da gibt es im Moment gerade Bestrebungen und Aktivitäten dazu, dass man diese öffentlichen Anhörungen ausschalten,
abkürzt, dass man die abkürzt.
Das ist also dabei herausgekommen, unterm Strich, die sind so doof, die lernen überhaupt nichts.
Ich glaube, ich hatte schon so einen digitalen Radiergummi bei mir. Ich benutzte immer das Microsoft Scripting Runtime beim Programmieren, wenn man so abfragen will, wie viele Daten sind denn auf der Platte drauf und so weiter und so fort. Plötzlich gibt diese Datei bei mir nicht mehr und das, alle Programme, die ich damit geschrieben habe, laufen nicht mehr. Ist das schon ein digitaler Radiergummi gewesen, der mir einfach die Datei unterm Hintern weggezogen hat, da aus meinem Windows 32 Verzeichnis?
Naja, also gerade in der Speichertechnologie hat man ja ganz viele digitale Radiergummis gehabt, allerdings da hat man es dann eigentlich von der anderen Seite her betrachtet, nämlich was muss ich tun, damit immer so oft umgespeichert wird, damit Daten überhaupt auf Dauer auch archiviert bleiben. Denn wenn ich die Auslesesoftware oder auch die Auslesehardware für bestimmte Daten nicht mehr habe, dann sind sie tatsächlich nicht mehr entschlüsselbar. Nur auch hier gilt, gelöscht ist da nach wie vor nichts, sie sind eben einfach nicht mehr darstellbar.
Peter, also nicht der Weisheit letzter Schluss, aber möglicherweise ein erster Schritt in eine Zukunft, wo wir unsere Daten vielleicht ein bisschen selbstbestimmender behandeln können. Schönen Dank dafür.
Tschüss nach Köln.
Jetzt kommt ein Thema, von dem ich auch sehr betroffen bin, Spam. Jetzt heißt das Ganze auch noch Spam 2.0, das scheint noch schlimmer zu sein. Und was passiert da eigentlich? Was ist da eigentlich los? Wer kommt auf die Idee, so viel Spam zu verkloppen und zu verschicken?
Ja, Moment mal. Was ist denn Spam eigentlich? Spam ist doch nichts Nutzenloses.
Spam ist eher so eine Wurstmarke oder was war das mal gewesen, glaube ich. So eine Büchse irgendwie.
Ja, du meinst, ja.
Original, da kommt das irgendwie original her. Das
nein, ich meine...
Monty Python's Flying Circus
war es. Ja, das war das Frühstücksfleisch, das Versatz.
Genau.
Aber Spam ist doch eigentlich die Aufforderung, dass die Leute dein Geld haben wollen. Schick mir Geld, heißt es doch letztendlich. Das will doch Spam erreichen.
Ja, die wollen, ja. Die
also
wollen.
In irgendeiner Art ist es doch Werbung.
Viele wollen dir ja Tabletten verkaufen.
Auch die blaue.
Es ist ein Geschäftsmodell.
Es ist ein Geschäftsmodell. Und wir wollen ein nicht immer seriöses.
Richtig. Ja. Und wir wollen über das Geschäftsmodell 2.0 reden. Mhm. Alle reden vom Web 2.0, wir reden von Spam 2.0. Das Spam, wo du dich drüber beklagst, Wolfgang, ist an sich die Massenaussendung.
Wen meint er jetzt von
Wolfgang
uns?
Back.
Aha.
Entschuldigung.
Genau.
Das ist die Massenaussendung von E-Mails, die ein Postfach überfüllen, die ärgerlich sind und die man weglöschen kann. Es gibt viel hinterhältigere Methoden, das zu machen. Eine dabei ist zum Beispiel Facebook. Mhm. Unser allerseits geliebtes soziales Portal.
Allerseits geliebt? Nein.
Das mittlerweile 500 Millionen User hat, das haben wir auch schon mal gesagt. Das sind übrigens mehr Daten, die in Facebook liegen, als in allen Einwohnermeldeämtern der 27 EU-Staaten.
Ja, die müssen die ja auch sammeln, damit die Amerikaner die ab und zu abgreifen können, wenn sie was brauchen.
Ja, die gehen einfach nach Facebook. Die Daten kriegen sie ja so. Das haben wir ja schon gehört, dass sie das so wollen. Von diesen Usern fühlen sich mittlerweile 78% belästigt durch Meldungen oder Empfehlungen, die sie nicht haben wollen. Und über 30% sagen, die würden jeden Tag Spam erhalten über Facebook. Wie geht das? Ist an sich relativ einfach. Das liegt an der Stärke oder Schwäche des Konstrukts. Facebook hat man Bekanntenkreise, Freundeskreise. Das sind ja die Begriffe, die man normal aus dem sozialen Leben kennt. Und wenn man einen Freund hat, dem glaubt man ja eher, als wenn irgendeiner dir nur so eine E-Mail schickt, den du nicht kennst. Deswegen ist die Strategie bei den Spammern, automatisiert Freundschaftsanfragen zu stellen. Die haben also ein gefälschtes persönliches Profil, das interessant aussieht, stellen eine Freundschaftsanfrage oder Bekanntschaftsanfrage. Wenn man die akzeptiert, kriegt man ja die Userdaten und ist bei dem in der Freundesliste rein. Und dieser Freund schickt einem dann gelegentlich schon mal Empfehlungen, was man machen kann. Im Moment hat, wie immer, sehr früh dabei ist die pornografische Industrie. Die erkennt neue Geschäftsmodelle ja meist als erstes. Man kriegt ja seine Empfehlungen für Erwachsenen-Unterhaltungsseiten, wie das so schön heißt im Beamtendeutsch.
Von einem Freund,
den hat man ja in seiner Freundesliste drin.
Erwachsenen-Unterhaltungsseiten.
Mhm. Und
Nichts für dich.
Das Ding geht ja noch weiter. Wenn man denn so eine Empfehlung hat und die kriminellen Elemente kennen ja die Schwachstellen von Facebook, dann geht diese Empfehlung direkt an alle Freunde weiter, die in der eigenen Freundesliste drin sind. Das heißt, es geht wie ein Schneeballsystem. Der triggert einen an, der hat 10 Freunde, nehmen wir mal an. Die 10 Freunde kriegen die gleiche Unterhaltungsempfehlung auch von ihrem Freund wieder und dann wieder weiter und so
weiter. Wie kommen die denn an die Freunde, die man hat? Die müssen doch dann zu Facebook reingehen.
Das geht automatisiert, sind ja automatisiert drin. Und wenn man seine persönlichen Daten nicht aktiv schützt, sind die ja offen zugänglich. Und man sieht die Freunde des Freundes und denen kann man das dann auch schicken. Und das ist eben das Schneeballsystem.
Gute Idee.
Findest du?
Ja, wenn einer viel Spam verschicken will.
Ja, das Fatale dabei ist, dass 3/4 der Facebook-User glauben, sie wären sicher. Nur 29 fürchten den ID-Diebstahl. Also das, was ich sagte, wenn die Daten offen stehen, dass die geklaut werden und weitergegeben werden.
Aber kann es denn so viel Dumme auf der Welt geben?
Offensichtlich ja, wenn man bedenkt, dass 30% von 500 Millionen, das ist schon
60, zwei Drittel.
Das sind schon richtig viele, die da langweilig sind.
Langweilig? Dumm meinst du?
Ja. Ich meine, Facebook überlegt jetzt rechtliche Schritte gegen die Spammer.
Das ist toll. Ja, die fangen die dann in Bulgarien, in Russland, in
Kasachstan.
Ja, alle anderen.
Ja. China.
Ja. Mhm. Ja. Da kann man da sehr einfach
den Zuckerzwerg geht nach China und fängt die alle.
Genau, überhaupt kein Problem für den. Ne?
So ein Quatsch.
Also es sind einfach diese Freunde schicken einem vom Vorgehen her nochmal, die schicken einem Apps oder es gibt diesen Dislike-Button, der eingeführt worden ist, einen gefälschten Dislike-Button. Dann kriegt man eine Empfehlung.
Du meinst den Daumen hoch und runter, ja?
Ja, der ist dann in einer Empfehlung drin. Man drückt den Dislike-Button, der löst eine App aus, die dann wieder die kompletten Informationen, seine eigenen persönlichen Informationen und das, was man von seinen Freunden hat, an den Verursacher zurückschicken.
Habe ich noch nie gesehen.
Doch, findest du jetzt überall.
Ja.
Naja.
Ja, vielleicht werde ich verschont.
Außerhalb von diesem merkwürdigen Facebook-Dings-Apparat-Geschichte.
Ich meine, unsere Verbraucherministerin, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Frau Aigner wegen des digitalen Radiergummis aktiv ist. Und sie ist auch bei Facebook aktiv. Sie sagt immerhin, man soll vorsichtig sein.
Ja?
Selbst sie hat gemerkt, dass man nicht alle persönlichen Daten einstellen soll, dass man die Persönlichkeitseinstellungen doch schon mal beachten muss, was man wirklich bekannt geben will und nicht. Und dass man auch bei Freundschaftsanfragen vielleicht mal vorsichtig sein soll. Es ist schon erstaunlich, dass solche Banalitäten dann auch schon in der Politik gelandet sind.
Ja, jetzt weiß ich auch, wie ich mich dazu benehmen habe.
Ja gut, nicht jeder ist so in Facebook so aktiv, wie du es bist. Ja,
noch nie.
Obwohl, am Anfang haben wir das ja alle gemacht. Ich weiß nicht, ob du es nochmal gemacht hast.
Das war ganz interessant. Ja, klar, als das Neue rauskam. Ich habe auch noch einen Account, ich weiß auch kein Passwort mehr.
Ja gut,
mehr
das ist ja egal. Die Idee der sozialen Vernetzung ist ja nicht schlecht, dieses Web 2.0. Aber dass die Facebook so lax mit den Datensicherheitsbestimmungen umgehen, ist schon bedenklich, dass also amerikanische Regierung fast drauf kann. Und dass die sogar die Privatsphäre, den Schutz der Privatsphäre ein paar Mal runtergesetzt haben, weil die Leute, die Geld einbringen, die also Werbung treiben wollen in Facebook, weil die dann nicht mehr ihre Kundschaft erreichen konnten. Muss man darüber nachdenken und da kann man jetzt wirklich sagen, ich habe zwar gerade über Frau Aigner gelästert, aber man muss wirklich ihr da in dem Fall recht geben, sie hat auf ihre Berater gehört. Man muss bei so Sachen vorsichtig sein, man darf nicht alles bekannt geben, was man will. Man muss wirklich bei den Sicherheitseinstellungen genau gucken, was man will.
Das hört sich so an, als würde jemand sagen, wenn draußen glatter ist, auf dem Fußweg ist, musst du aufpassen, dass du nicht hinfällst. Toll.
Offensichtlich sind aber doch ganz, ganz viele, wenn 78% von den 500 Millionen schon von Spam heimgesucht worden sind, sind doch offensichtlich fast alle, 80% der User, nicht in der Lage, ihr Sicherheitsprofil so einzustellen, dass sie nicht belästigt werden.
Ist es nicht menschlich? Sagt nicht der Volksmund schon, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht?
Ja gut, da muss er vorher Tabletten einnehmen.
Der Krug.
Der Krug. Der Hans Krug.
Also ich habe letztens noch mit einer Bekannten gesprochen, die ist jetzt gerade fertig mit dem Studium. Und für die ist es selbstverständlich, dass alles über Facebook läuft.
Ja.
Selbstverständlich. Dann hat sie noch niemals Gedanken gemacht, was da so alles passieren kann und so weiter. Nö, wieso? Ist doch gut. Und wenn ich nicht in Facebook wäre, wäre ich out.
Ja, ja. Und die Daten liegen alle bei einem Unternehmen. Ja. Und auch die Frage, die wir hatten, ob so ein Unternehmen wie Facebook wirklich 50 Milliarden Dollar wert ist, das ist es wert. Das sind die Daten, die dahinterlegt sind, sind es auf alle Fälle wert. Und man kann davon ausgehen, wenn Facebook in die Hände von Finanzinvestoren kommt, werden die Daten auch gnadenlos verkauft. Und da es ein internationales Unternehmen ist, wird auch die Rechtsprechung keine Möglichkeit haben, das wirklich ernsthaft zu verhindern. Ja. Zumal wird alles eben nach Rumänien, China oder sonst irgendwohin verlagert und dann wird der Vertrieb von da aus gemacht. Deswegen ist man selber in der Verantwortung und wenn man eben so leichtsinnig und seine intimsten Sachen da preisgibt, dann ist man es vielleicht auch wirklich selber schuld. Ich weiß es nicht. Wir mahnen immer dagegen und...
Also wenn die Frau Aigner das schon gesagt hat, dann sollte man es auch wirklich...
Ja, sollte man.
Sollte man ja auch wirklich dann bewerkstelligen.
Ja, das ist ein kluger Rat. Übrigens, es gibt mittlerweile auch einen Android-Trojaner, der kommt aus China.
Und welche Überraschung.
Ja, der ist mit überzogenen Rechten, sagt man, ausgestattet, sodass er also ein Adressbuch aus Android-Handys auslesen kann und an entfernte Server schickt. Gelesen habe ich das in dem Logout-Blog und da stehen auch noch ein paar andere Sachen drin. Also der heißt Gainimi oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird.
Irgendwie chinesisch.
Ist eine, ja wirklich eine von der Software-Technologie her mit das Beste, was man sich ausdenken kann. Aber die haben ja nun Studiengänge in diese Richtung. Die wissen ja, wie man sowas macht. Aber nicht nur die persönlichen Daten holt er sich, sondern der kann auch über einen Server ferngesteuert werden. Und dieser Ganymede verschleiert also sein eigenes Vorhandensein durch Verschlüsselung und für den Programmablauf relevante Daten über einen Obfuskator. Da muss ich nochmal nachgucken, was das eigentlich ist. Wer weiß, was das ist? Haben die da geschrieben. Ich bin noch nicht dahinter gekommen.
Könnte das sein, dass das eine Java Runtime Library ist?
Ja, ja, der erstellt dann diesen Java Bytecode und da greift er wohl irgendwo ein.
Obfuskator.
Obfuskator. Ja, also wieder was Neues.
Schönes Wort.
Ja. Und sogar die Positionsdateien liest er aus dem Mobiltelefon aus und Gerätekennung, also die E-Mail, die IMSI, also die Kartennummer von dem SIM.
Ah, ja, nicht und, nur Steve Jobs
er kann gucken, will das welche, wissen. Ja, kann gucken, welche Apps installiert sind und so weiter und so weiter. Also auch da geht die Sauerei los.
James Gosling habe ich damals mal interviewt, als Java aufkam. Der sagte, Java ist absolut sicher und Sicherheitslücken sind immer ein Designfehler. Da sieht man mal, wie wenig von so Ankündigungen von irgendwelchen Firmen zu halten sind.
Aber Ankündigungen sind eigentlich gut, denn ich möchte immer mal wieder auf unseren Shop hinweisen, denn da gibt es tolle Sachen.
Und Steve Job.
Shop.
Job.
Wir haben doch keinen Steve Job. Ja. Was hast du denn hier für einen Job? Ja, du bist der Daumenhochhalter.
Gut,
und okay. Also wenn Sie da reingeguckt haben, was kaufen, freuen wir uns. Und wenn nicht, dann hören Sie wenigstens unsere Sendungen und gucken dann auch demnächst wieder unsere Fernsehsendung.
Daumen hoch und zicke, zacke, hoi, hoi.
Und immer ein Bit übrig behalten.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.